Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am Mikrofon ist Matthias Henjes. Einen guten Abend. Und das heißt, ein anderes Kind kommt auf einem Pferd und reitet vorbei. Was es mit diesem Fragment auf sich hat, erfahren Sie in dieser Sendung. Und welche Themen bieten wir Ihnen noch? Imperiales Denken in der russischen Kultur. Ukrainische Intellektuelle werfen der Wissenschaft Blindheit vor. Ungleiches ungleich behandeln. Ein Forschungsprojekt zur Bildungsgerechtigkeit verlangt ein Ende der Schulpolitik mit der Gießkanne. Lebendige Sprache statt Grammatikbüchern. Morgen geht eine Audiodatenbank mit vergessenen Sprachen online. Eine vielversprechende Innovation für die Linguistik. Und schließlich unser Schwerpunkt aus der Sommerserie zur Attraktivitätsforschung. Kleider machen Leute, sagt man, aber auch der Duft macht die Person. Der Krieg, sagt unser Autor, ist ein Allesfresser. Er droht auch die Kultur zu verschlingen. Seit Putins Angriff auf die Ukraine gibt es im Westen Debatten über den Umgang mit russischer Kultur und russischen Künstlern. Der Dirigent Theodor Korenzis etwa steht unter Druck, weil er es ablehnt, sich verbal von Putin zu distanzieren und es auf künstlerische Art tut. Wegen zu großer Nähe zum russischen Diktator verlor sein Kollege Valery Gergiev bereits seinen Posten als Leiter der Münchner Philharmoniker. Kürzlich ist auch ein Streit über russische Literatur ausgebrochen. Ukrainische Intellektuelle werfen der westlichen Osteuropa-Forschung vor, sie haben nicht gesehen oder nicht sehen wollen, dass russische Autoren schon seit Jahrhunderten mit imperialem Anspruch auftreten. Uli Hufen ist der Sache nachgegangen.
Kriegszeiten sind auch rhetorisch keine subtilen Zeiten. Der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk, hat das immer wieder demonstriert. Die Schriftstellerin Oksana Zabuschko stellt Melnyk in Sachen rhetorischer Radikalität noch in den Schatten. Zabuschko, geboren 1960 im westukrainischen Lutsk, publizierte vor einigen Wochen in der Londoner Times und später auch in der Neuen Zürcher Zeitung einen Text mit explosiver These.
Der Weg zum Massaker von Butscha führt auch über die russische Literatur.
Zabuschko behauptete, die russische Literatur habe seit Jahrhunderten Anteil an russischer kolonialer Gewalt, an Totalitarismus und Krieg. Sie sei keineswegs europäisch und humanistisch, wie man im Westen glaube. Unmissverständlich rief Zabuschko dazu auf, russische Literatur zu boykottieren.
Es ist höchste Zeit, unsere Bücherregale langen und strengen Blickes durchzusehen.
Oksana Zabuschkos Wortmeldung war vielleicht die radikalste, aber sie war nur eine von vielen. Wie Zabuschko griff auch der Philosoph Wolodymyr Jemolenko in der amerikanischen Zeitschrift Foreign Policy die westliche Osteuropa-Forschung frontal an.
Westliche Universitäten untersuchen den Imperialismus und Orientalismus des westlichen Literaturkanons. Man denkt sofort an Autoren wie Gustave Flaubert, Rudyard Kipling und Joseph Conrad. Aber sie haben ähnliche Züge in der Literatur des weltweit letzten Kolonialreiches fast komplett ignoriert, das einen neuen imperialen Eroberungskrieg führt, während ich dies schreibe.
Nun herrscht seit 5 Monaten Krieg, die Gemüter sind erhitzt, für Grautöne ist wenig Platz. Aber trotzdem, was ist dran an diesen Vorwürfen? Ist die russische Kultur wirklich seit Jahrhunderten ein Motor des russischen Imperialismus? Und interessiert man sich dafür an westlichen Universitäten zu wenig?
Wenn jetzt es darum geht, die russische Literatur als eine imperiale Literatur zu deuten und klarzumachen, warum sie so problematisch ist, die überzeugendsten Beispiele sind nicht zufällig Texte aus der Zeit der Romantik, also aus den 1820er, 30er Jahren, in denen die großen russischen Dichter wie Puschkin, Lermontow dann etwas später in den 30er Jahren, Anfang 40er, sich an der Exotik von neu eroberten Gebieten ergötzt haben.
Professor Jens Herlt unterrichtet slawische Literaturen an der Universität von Fribourg in der Schweiz.
Wenn man diese Texte heute liest, dann sind sie natürlich voll von Orientalismen. Da sind immer irgendwelche fremdländischen Frauen, die entführt werden oder gerettet oder erzogen werden müssen. In diesen Texten wird es eigentlich am deutlichsten. Ich persönlich würde sagen, natürlich kann man das auch bei Dostojewski finden. Dostojewski war, wie man weiß, das ist ja auch alles übersetzt und publiziert, selber in seinen späten Jahren ein Verfechter des Imperiums, der Konstantinopel, Istanbul erobern wollte.
Tatsächlich zielen die ukrainischen Vorwürfe in erster Linie auf Klassiker. Puschkins Poem über die Schlacht von Poltawa oder Lermontows Mziri über einen unbeugsamen georgischen Jungen, der von einem russischen Offizier entführt und in einem Kloster untergebracht wird. Puschkin und Lermontow waren auch persönlich aktiv verwickelt in russische Eroberungen. Puschkin diente von 1820 bis 1824 in der Verwaltung der Ende des 18. Jahrhunderts frisch eroberten Gebiete am Schwarzen Meer, Lermontow als Offizier im Kaukasus. Doch euphorische Ideologen oder Sänger von Zarenherrschaft und Imperium waren beide deshalb keineswegs.
У Пушкина или у Лермонтова или у Льва Толстого можно найти.
Bei Puschkin oder Lermontow oder Tolstoi kann man Texte finden, die Eroberungen romantisieren oder Heldentaten der russischen Armee. Aber es gibt auch direkt entgegengesetzte Texte von denselben Autoren, in denen sie imperiale Generäle, Beamte oder Kriegszüge im Kaukasus oder auf der Krim hart kritisieren. Sie kritisieren auch den inneren Kolonialismus in Russland, der die eigenen Bauern genauso unterdrückte wie die ukrainischen. Die waren ja alle Leibeigene.
Der Kulturwissenschaftler Professor Alexander Etkind, geboren 1960 in St. Petersburg, verließ Russland 1990 und unterrichtet seither an amerikanischen und europäischen Universitäten. Aktuell ist Etkind Senior Fellow am Zukunftskolleg der Universität Konstanz. Zu Etkins bekanntesten Büchern gehört eine Studie über die interne Kolonisierung Russlands und seiner weitgehend analphabetischen Landbevölkerung durch eine kleine adlige Oberschicht. Und diese adlige Oberschicht war keineswegs rein russisch.
Ich erzähle in meinem Buch zum Beispiel von den Grafen Perowski. Das waren Nachkommen eines Kosakenhetmans. Einer von ihnen war Innenminister des russischen Imperiums, ein anderer war Gouverneur der Krim, der dritte half mit, Mittelasien zu erobern. Das waren Ukrainer und sie haben mit großem Enthusiasmus der russisch-imperialen Macht gedient. Aber natürlich, es gab auch Leute wie Taras Schewtschenko, radikale ukrainische Nationalisten, die gegen die russische Herrschaft in der Ukraine protestierten.
Was für Puschkin und das 19. Jahrhundert zutrifft, gilt 150 Jahre später auch für den Literaturnobelpreisträger Josif Brodsky. Es ist kompliziert. Brodsky war ein Kritiker des sowjetischen Staates, er wurde zu Lagerhaft verurteilt und ins Exil gezwungen. Doch 1991 verfasste derselbe Brodsky eine bitterböse satirische Ode. Auf die Unabhängigkeit der Ukraine greift russische Klischees über die angeblich kulturlosen provinziellen Ukrainer auf und gipfelt in einer Beleidigung des ukrainischen Nationaldichters Taras Schewtschenko. Jens Herlt.
Brodsky war zwar ein antisowjetischer Dichter, aber er war kein antiautoritärer Dichter. Brodsky war auch ein Dichter des Imperiums, einfach ein Imperium als eine Größe, auf die man sich beziehen kann. Er war obsessiv interessiert am römischen Imperium. Er hat seine Emigration, auch einen Wechsel des Imperiums, nämlich von der Sowjetunion zum US-amerikanischen Imperium, verstanden. Und es war klar, dass mit der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine Russland etwas von diesem imperialen Charakter verlieren würde.
Josif Brodsky liebte und mystifizierte die russische Sprache. Gut möglich, dass er die 1991 absehbare Zerstörung des imperialen Sprach- und Kulturraums bedauert hat. Dass seine Ode auf die Unabhängigkeit der Ukraine eine Entgleisung war, wusste Brodsky aber wohl auch selbst. Er hat sie nie offiziell veröffentlicht. Puschkin und Brodsky markieren beinahe 200 Jahre russischer Literaturgeschichte. Es versteht sich, dass in diesen 200 Jahren genug problematische Texte geschrieben wurden, die man heute gut mit dem Besteck postkolonialer Kritik sezieren kann. Doch abgesehen von der zweifelhaften Bedeutung dieser Texte für den aktuellen Krieg, Ist das wirklich so unerforscht, wie jetzt behauptet wird? Alexander Edkind.
Peter der Große hat Russland 1725 zum Imperium erklärt und bis 1917 hieß das Land so. Also es ist keine Neuigkeit, dass Russland ein Imperium war.
Dasselbe gilt für die Sowjetunion. Niemand bestreitet ernsthaft, dass das Land ein Imperium war, auch wenn der Begriff offiziell nicht verwendet wurde.
Wissenschaftler beschäftigen sich seit Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten mit dem imperialen Charakter der russischen Kultur und Politik, der russischen Zivilisation. Aber wegen des Krieges gegen die Ukraine gibt es jetzt eine neue Generation von Journalisten und Kritikern, vor allem natürlich Ukrainer, für die es offenbar eine große Neuigkeit ist, dass Russland ein Imperium ist.
Jens Herlt sieht das ähnlich. Es fehlt keineswegs an Bewusstsein dafür, dass die russische Literatur die Literatur eines Imperiums ist. Es fehlt auch nicht an einschlägiger Forschung. Auch in der Slawistik sind postkoloniale Themen durchaus angesagt. Allerdings,
man muss natürlich auch sehen, wie bricht sich das dann durch in den Institutionen, die heutzutage Slawistik machen. Und wenn man sich dann mal umschaut und schaut, wie viele Orte es in der Bundesrepublik gibt, an denen etwa man ukrainische Literatur studieren kann, unterrichtet von einer Person, die sich damit wirklich auskennt, dann ist das sehr dürftig.
Unter diesem Blickwinkel betrachtet, haben die aktuellen ukrainischen Vorwürfe durchaus ihre Berechtigung. Seit 1991 wurden der Osteuropa-Forschung überall in Deutschland die Mittel drastisch gekürzt. Institute wurden verkleinert oder abgewickelt, Lehrstühle nicht mehr besetzt. Expertise, die heute fehlt. Das betrifft speziell die Ukraine, ihre Kultur und Sprache. Es betrifft aber auch die ebenso widersprüchlichen wie fruchtbaren Beziehungen, die Russland und die Ukraine über Jahrhunderte verbanden. Beziehungen, die gerade brutal und vielleicht endgültig gekappt werden.
Schon als 1965 der Deutsche Bildungsrat gegründet wurde, die Nationale Kommission für die Bildungsplanung, stand die Herstellung von Chancengleichheit ganz oben auf der To-Do-Liste. Das Ziel hat man bis heute nicht erreicht und es scheint in immer weitere Ferne zu rücken. Der Nationale Bildungsbericht 2022 hat vor 4 Wochen erneut unterstrichen, welche Nachteile vor allem die Kinder haben, die aus Familien mit niedrigem Bildungsstand kommen, deren Eltern arbeitslos oder von Armut bedroht sind. Betroffen von diesen Risiken sind vor allem Haushalte von Alleinerziehenden und Familien mit Migrationsgeschichte. Heute schaffen zwar mehr Schülerinnen und Schüler höhere Abschlüsse, doch das Problem hat es nicht gelöst. Bildungsexpansion ersetzt keine Bildungsgerechtigkeit. Wer alle gleich fördert, wird ungleiche Startchancen nicht verändern. Ungleiches ungleich behandeln, ist daher das Motto eines großen Forschungsprojekts, in dem Wissenschaftler und Praktiker zusammenarbeiten. Doris Arp stellt es vor.
Jedes Kind ist anders, aber in der Schule sitzen meist die zusammen, die immer zusammensitzen. Vielfalt ist das nicht, meint Jörg-Peter Schreppler vom Lehrstuhl für sozialwissenschaftliche Datenanalyse an der Ruhr-Uni Bochum.
Ich komme zum Beispiel aus Essen, der Ruhrgebietsstadt Essen. Und da ist der Norden der Stadt Essen soziostrukturell ganz anders aufgebaut als der Süden. Und wenn wir uns dann die Übergänge zum Gymnasium anschauen, dann sieht man, dass im äußersten Norden die Prozente etwa bei 19% liegen und im äußersten Süden, also zum Beispiel in Bredeney, bei 90%. Und wir können davon ausgehen, dass Intelligenz nicht nach Postleitzahlen verteilt sind, sondern dass da irgendetwas im Argen liegt.
Für Deutschland ist in der Tat beunruhigend, dass wir seit mehr als 20 Jahren sehr ausgeprägte Ungleichheiten haben.
Kai Marz, Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung in Frankfurt.
Einmal bezogen auf Beteiligungsmerkmale beim Besuch von Kindertageseinrichtungen, bei spezifischen Schulformen oder aber auch bestimmten Ausbildungsoptionen.
Bildungsexpansion war jahrzehntelang das Zauberwort, erklärt Aladin Elmar Faalani, Erziehungswissenschaftler in Oldenburg.
Also erreicht haben wir eindeutig, dass das Bildungsniveau in der Gesellschaft insgesamt enorm gestiegen ist. Und dass die Bildungschancen für alle höher liegen als in der Vergangenheit.
Wir nehmen viel mehr Kinder mit auf den höheren Bildungsweg. Heute gehen mehr Schüler aufs Gymnasium als in die Hauptschule. Es gibt mehr Studierende als Auszubildende. Aber es profitieren nicht alle gleichermaßen. Und die, die heute herausfallen, landen im Bodenlosen, schreibt Mafaalani in seinem Buch Mythos Bildung.
Früher war Ungleichheit da, aber selbst für die Menschen am unteren Rand der Gesellschaft gab es einen sicheren, respektablen Platz. Und die Zeiten sind schon lange vorbei und es deutet nichts darauf hin, dass es in Zukunft anders sein wird.
Umso wichtiger sei es, genau zu analysieren, wo diese Ungleichheiten entstehen, meint der Bildungsforscher Kai Marz.
Wir wissen mittlerweile zum Teil, wie diese Ungleichheiten entstehen. Sie entstehen, und das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Befund, nicht an den Stellen, wo sie sichtbar werden, sondern schon viel früher. Ungleichheiten, die beispielsweise in der PISA-Studie sichtbar werden, entstehen nicht erst in der Sekundarstufe 1, entstehen nicht erst in der Grundschule, sondern entstehen vorher und zu großen Teilen auch in der Familie.
Viertel vor acht, Donnerstagmorgen. Seit dem Beginn der Pandemie steht Schulleiterin Ursula Stegemann-Hirsch jeden Tag am Schultor der Integrativen Gemeinschaftsgrundschule in Mönchengladbach reit und begrüßt die Kinder, viele mit Namen, und mahnt die Letzten zur Eile.
Also Regeln gehören einfach zum Alltag. Kinder tut es gut, in gewissen Strukturen aufzuwachsen, die ihnen klar und nachvollziehbar erklärt worden sind. Wir brauchen den pünktlichen Schulanfang, weil ansonsten wieder zulasten einer Klassengemeinschaft Unterrichtszeit verloren geht.
Zu Hause hätten die Kinder oft keine oder wenig Regeln und Strukturen.
Die Kinder, die bei uns die Schule betreten, sind schon weit hinter der Altersgruppe zurück. Wenn sie in einem Haushalt aufwachsen, der nicht bildungsorientiert sind. Das heißt also, der Wert der Bildung in dem Elternhaus ist ausschlaggebend.
Was zählt, sei nicht so sehr die Muttersprache, sondern ob Eltern ihren Kindern von Geburt an Erfahrungsräume öffnen.
Die Kinder tragen keine Verantwortung für ihre Herkunft. Sie sind Kinder. Schule muss mehr sein oder kann mehr für die Kinder als nur eben halt Unterricht. Nur das führt dazu, letztendlich Bildungsungerechtigkeit vielleicht ansatzweise etwas auszunivellieren.
Seit vielen Jahren sind Schulen in benachteiligten Stadtteilen im Fokus von Wissenschaft und Politik. Mal soll es die Schule für alle richten, mal das gegliederte System oder die Einzelschule. Studien belegen das eine wie das andere. Ein Projekt der Robert-Bosch-Stiftung kam nach 6 Jahren kürzlich zu dem Ergebnis, nicht nur die Einzelschule, sondern die ganze Region muss sich entwickeln.
Was wir in all den Jahren nicht gemacht haben, ist diese Frage der Entwicklung des Schulsystems als Strukturdiskussion wirklich mit Unterrichtsfragen zu koppeln. Wir haben also nicht richtig gefragt, welche spezifische Förderung brauchen Kinder aus sozial schwachen Familien, die möglicherweise zu Hause auch nicht die Unterstützung haben, die zu Hause nicht den Stellenwert von Bildung vermittelt bekommen.
Dafür brauche es offene Schulstrukturen, die Eltern, Kindergärten, Sportvereine, Theater, Fahrradwerkstätten, das ganze Umfeld der Kinder mit einbeziehen in die Unterrichts- und Schulentwicklung. Diesen Gedanken verfolgt ein neues wissenschaftliches Großprojekt, Schumas, Schule macht stark. Mit dabei ist auch die Grundschule in Reit.
Das Einzigartige an Schumas ist natürlich, dass wir eine wissenschaftliche Begleitung haben und natürlich auch bestimmte Fortbildungsangebote bekommen können und entsprechende Evaluationen gefahren werden. Das heißt also, man unterhält sich wirklich über Unterricht und es gibt neue Anstöße aus der Wissenschaft. Das heißt also, man ist in einem fruchtbaren Dialog, um also letztendlich für die Kinder etwas zu bewirken.
Okay, alle zusammen, ja? Mit Bewegung. 1, 2, 3.
Es geht darum, die Basiskompetenzen im mathematischen und sprachlichen Bereich zu fördern. Warum gerade diese beiden Bereiche? Nicht, weil wir Schule darauf reduzieren wollen, weil wir aber wissen, dass mathematische und sprachliche Kompetenzen die zentrale Voraussetzung für anschlussfähiges Lernen auch in anderen Gegenstandsbereichen sind.
Im Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis soll differenzierte Unterrichtsplanung und Diagnostik exemplarisch für die Fächer Mathematik und Deutsch entstehen. Es geht um die Weiterentwicklung der Lehrkräfte und Schulleitungen in Richtung multiprofessionelle Teams.
Wo es auch ganz stark um überfachliche Angebote geht. Und ein viertes Handlungsfeld fokussiert auf den außerunterrichtlichen Bereich und den außerschulischen Bereich. Also die Frage, wie können halt Ganztagsangebote organisiert werden? Wie kann sich die Schule dem Stadtteil öffnen? Wie kann sich der Stadtteil auch einer Schule öffnen?
Das Projekt ist auf maximal 10 Jahre angelegt, mit dem Ziel, exemplarisch Entwicklungskonzepte für Schulen in schwierigen Stadtteilen zu entwickeln. Um die Ausgangssituation jeder einzelnen Schule zu analysieren, kam ein neues Instrument zum Einsatz, der Sozialindex. Damit kann die Sozialstruktur mehrerer Schulen unterschieden und jede individuell unterstützt werden, erklärt der Sozialwissenschaftler Jörg-Peter Schreppler, der das Instrument für Nordrhein-Westfalen entwickelt hat.
Als Komponenten des Sozialindex geht einmal Kinderarmut ein, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Dann der Anteil an Kindern mit nicht deutscher Familiensprache, der Anteil an Kindern mit eigenem Zuzug aus dem Ausland. Und als zusätzlichen Indikator haben wir auch noch den Anteil an Kindern in LSE-Förderung mit einbezogen.
Gerade an den sogenannten Brennpunktschulen gibt es viele Kinder mit Förderbedarf in den Bereichen Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung. Das ist eine zusätzliche hohe Herausforderung für das pädagogische Team. Ungleiches ungleich behandeln ist deshalb auch der Leitgedanke von Schumas. Schulen in schwierigen Lagen brauchen in den Unterricht integrierte Betreuung, den sogenannten gebundenen Ganztag und ein starkes Netzwerk vor Ort. Und das geht nur mit mehr Lehrerstellen, kleineren Klassen und multiprofessionellen Teams.
Dann haben wir alle durchgesucht. Zeig dir die gleich, wo die stehen.
Was denn?
Die stehen hier gleich um die Ecke. Das ist ein Dauerbrenner.
Und wir haben also dann schon entsprechende Entwicklungen bereits in unserer Schule verankert.
Die Schulleiterin erzählt von der neuen Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek, dem gesunden Frühstück, den Kooperationen mit dem Fußballverein, dem Theater, der Familienbildungsstätte. Die Schule arbeitet seit Jahren eng mit den Kindergärten zusammen. Schon vor der Einschulung macht das Team eine ausführliche Diagnostik, um jedes Kind sofort gezielt, insbesondere sprachlich, zu unterstützen. Seit einigen Jahren ist die Schule auch Familienzentrum. Denn was die Kinder in der Schule lernen, sollte auch in den Familien weiterleben.
Wir versuchen auch, die Eltern stark zu machen, indem wir dann in die Breite über Elterncafé zum Beispiel entsprechende Angebote offerieren. Zum Beispiel einen Kurs Fahrradfahren für Erwachsene. Das heißt, wir versuchen auch, die Eltern fit zu machen. Dann haben wir natürlich auch einen Sprachkurs. Viele Mütter oder Väter unserer Kinder haben keine deutschen Sprachkenntnisse. Manche sogar keine Schriftsprachkenntnisse, also sie sind Analphabeten.
Bildungsgerechtigkeit entscheide sich weniger am Schultyp, sondern in einem frühen Zugang der Kinder und ihrer Elternhäuser zu Bildung in breiter Form, erklärt Bildungsforscher Kai Marz, der für das bundesweite Forschungsprojekt Schumas den Hut auf hat. Dafür brauche es einen tiefen Blick auf die Einzelschule, das Kind und die Familien und nicht die Gießkanne, mit der alle Schulen gleich behandelt werden.
Und die vielleicht einfache Formel, Ungleiches auch ungleich zu behandeln, die scheint meines Erachtens zwingend notwendig zu sein. Also genauso zu schauen, wo sind welche Bedarfe und mit welchen Ressourcen. Und ganz wichtig, es sind nicht ausschließlich Finanzen, die hier wichtig sind. Möglicherweise ist sogar genug Geld im System. Wir müssen es nur so anwenden und dahin bringen, wo es notwendig ist.
Am Leibniz-Zentrum für allgemeine Sprachwissenschaft in Berlin wird morgen gefeiert. Ein Projekt wird abgeschlossen, an dem französische und deutsche Linguisten 3 Jahre gearbeitet haben. Eine Audiodatenbank geht online, die der Sprachwissenschaft gut 50 seltene Sprachen in authentischen Hörbeispielen zugänglich macht. Das Projekt DORECO, Language Documentation Reference Corpus, dokumentiert Sprachen von Nordsibirien bis Südafrika, die nur von wenigen gesprochen werden, ja, bald ganz verschwinden könnten. Für Sprachforscher ist das ein großer Gewinn, weil sie sich nicht mehr allein auf Grammatikbücher stützen müssen, sondern jetzt Aufzeichnungen spontan produzierter Sprache analysieren können. Mit Frank Seifert, dem Leiter des Projekts, habe ich darüber gesprochen, worum es in der Forschung geht und welche Bedeutung seltene oder kleine Sprachen haben.
Naja, kleine Sprachen sind der Großteil der ungefähr 7000 Sprachen, die auf der Welt noch gesprochen werden im Augenblick, die von einem bis zu ein paar hundert oder ein paar tausend Sprechern gesprochen werden und die eben zusammengenommen eben den allergrößten Teil der menschlichen Sprachen ausmachen. Von den 7000 gibt es nur eine Handvoll, die Weltsprachen sind, die von mehreren Millionen oder zig Millionen Leuten gesprochen werden und auch in den Medien präsent sind und einen Großteil der Bevölkerung ausmachen, aber nicht einen Großteil der Sprachenvielfalt.
Geben Sie bitte mal ein Beispiel für 1 oder 2 kleine Sprachen.
Ja, es werden in Südafrika Sprachen gesprochen, die die berühmten Klicklaute oder Schnalzlaute haben. Das ist ein zum Beispiel, das auch in unserer DORECO-Datenbank vorhanden ist.
Hören wir doch mal rein.
Oder in Südamerika habe ich selber Feldforschung gemacht zu der Bora-Sprache und dem Recigaro. Das Bora wird noch von ein paar tausend Leuten gesprochen, das Recigaro wird inzwischen nur noch von einer Person gesprochen. Als ich meine Feldforschung dort gemacht habe, vor 15 Jahren, gab es noch 3 Sprecher, die in den Aufnahmen in der DORECO-Datenbank noch präsent sind. Im Augenblick wird es nur noch von einer Person gesprochen.
Und das klingt so. Und es bedeutet, nein, sagte sie, es wird mir nicht wehtun, ich reibe ganz langsam. So steht es in der DORECO-Datenbank. Aber, Herr Seifert, woran liegt es, dass Sprachen verschwinden?
Ja, es gibt vielfältige Gründe dafür, dass Menschen ihre Sprachen aufgeben, nicht mehr an die nächste Generation weitergeben. Das ist in den allermeisten Fällen nicht wirklich freiwillig, sondern geschieht unter Druck, gesellschaftlichem Druck, wirtschaftlichem Druck für Aufstiegschancen, zum Teil auch direkter Unterdrückung, zwangsweise Unterbringung in Internaten, wie das jetzt kürzlich in Kanada bis vor kurzem noch geschehen ist, ist das in vielen Teilen der Welt, in Südamerika, in Australien auch bis vor relativ kurzer Zeit passiert, wo jetzt die Folgen davon jetzt spürbar sind, dass die Kinder, die dort untergebracht waren, ihre Sprachen nicht mehr weitergeben wollen. Was immer noch auch ein Faktor ist, sind große Infrastrukturprojekte, Staudämme in Brasilien, anderswo, die zu Umsiedlungen führen, wo dann traditionelle Gemeinschaften aus ihren traditionellen Zusammenhängen rausgerissen werden und in dem Zusammenhang auch die Weitergabe der Sprache dann unterbrochen wird.
Kommen wir nochmal zurück zum Beispiel Recigaro. Als Linguist interessiert Sie ja nicht so sehr die Übersetzung. Was haben Sie untersucht?
Ich habe zu dem Recigaro Aufnahmen gemacht, diese Aufnahmen übersetzt mit Hilfe von Sprechern und die Grammatik dieser Sprache analysiert, die Wortstellungsmuster, auch das Lautsystem ist sehr interessant und das Recigaro ist insofern auch interessant, als dass es besondere Sprachkontaktphänomene aufweist und zwar von der benachbarten Bora-Sprache, mit der ich mich auch beschäftigt habe, sehr viele grammatische Elemente entlehnt hat und in die eigene Sprache integriert hat in einem Maße, was vorher eigentlich praktisch für nicht möglich gehalten wurde.
Das heißt, Sie dokumentieren auch kulturelle Kontakte?
Ja, in dem Fall ja. Meine Forschung zum Recigaro zeigt dann, dass das Recigaro und das Bora in einem sehr engen Kontakt gewesen sind, über viele Jahrhunderte hinweg wahrscheinlich, und einen ganz bestimmten Kontakt, einen asymmetrischen Kontakt, der eben zur Entlehnung von der einen in die andere Richtung geführt hat.
In der DORECO-Datenbank sind ab morgen gut 50 kleine Sprachen für alle Forscher im Internet zugänglich. Was können die jetzt mithilfe dieser Sammlung untersuchen?
Die Dorico-Datenbank möchte Sprachen vergleichen in ihrer multimodalen, vielfältigen Ausdrucksweise als gesprochene Sprachen, als im täglichen Gebrauch benutzten Sprachen, in zusammenhängenden Texten benutzte Sprachen, in ihrem Wortschatz und eben auch vor allem in ihrer Lautstruktur und ihrer Dynamik als gesprochene Sprachen mit Intonationen versehen, mit Aussprachegeschwindigkeitsvariationen versehen und so weiter. Und die Fragen, die dahinter stehen, haben zu tun tatsächlich mit physiologischen Grundlagen des Sprechens und der Sprache. Inwieweit sind die menschlichen artikulatorisch-kognitiven Grundlagen des Sprechens, von denen wir ausgehen, dass die für alle Menschen auf der Welt gleich sind? Inwieweit formen die unser Sprechen und unsere Sprache? Und inwieweit ist unser Sprechen und unsere Sprache geformt durch entweder kulturspezifische Konventionen auch der Intonation, der Sprechgeschwindigkeitsvariationen oder eben auch durch, sagen wir mal, mehr oder weniger idiosynkratische, grammatische Regeln, in denen sich eben Sprachen so stark unterscheiden. Zum Beispiel durch Akzentsysteme, durch verschiedene Vokalsysteme.
Und für solche Forschungen reichen die großen, weit verbreiteten Sprachen nicht aus.
Ja, richtig. Das ist uns sehr wichtig, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass schon länger ganz deutlich gezeigt wurde, dass die wenigen Sprachen oder auch Sprachgemeinschaften, die eben so sehr im Vordergrund der Forschung stehen, wie das Englische, Deutsche, im angloamerikanischen, europäischen Raum gesprochene, dass diese Gruppen, also das ist in der Verhaltenspsychologie vor allen Dingen gezeigt worden, gilt aber auch für die Sprachwissenschaft, dass diese Gruppen im weltweiten Vergleich nicht nur nicht repräsentativ sind dafür, was Menschen tun, denken und so weiter, sondern häufig die Ausnahme bilden. Das heißt, um rauszufinden, was das Menschsein ausmacht, die menschliche Sprache in unserem Fall ausmacht, müssen wir darüber hinausgehen und eine größere Vielfalt von Sprechergruppen einbeziehen in unsere Forschung.
Frank Seifert über Forschung mit Audioaufnahmen seltener Sprachen. Sie finden das Projekt im Netz unter Doreco, mit C geschrieben, also doreco.info. Dort wird nach dem Launch auch die Datenbank verlinkt sein. In unserer Sommerserie geht es um die menschliche Attraktivität. Welchen immensen Einfluss sie auf die Gesellschaft nimmt. Wie man mit diesen weitgehend unbemerkten Mechanismen umgehen soll. Und wovon Attraktivität abhängt. Dabei spielt, auch das machen wir uns selten klar, der Duft eines Menschen eine zentrale Rolle. Doch in einer Kultur, die dominiert wird von schreienden Farben und durchdringenden Tönen, ist der Geruchssinn einer der unterschätzten Sinne. Nur in Redewendungen wie »den kann ich nicht riechen« oder »das stinkt mir« kommt sein unterschwelliger Einfluss auf das Zusammenleben zum Ausdruck. Mirko Smiljanic über die Macht der Düfte und den evolutionären Sinn des Geruchssinns.
Spanische Atlantikküste, Playa de Oyambre, Juli 1975. Robert Müller-Grünow, Autor des Buches »Die geheime Macht der Düfte«, warum wir unserem Geruchssinn mehr vertrauen sollten, holt Erinnerungen aus längst vergangenen Kindheitstagen ins Bewusstsein.
Das Schönste, an das ich mich erinnere, ist tatsächlich eine Urlaubssituation in Nordspanien, einem Gebiet, in dem wir jeden Sommer waren, eigentlich 10 Jahre lang und Teil meiner Kindheit war.
Der Geruch von heißem Sand liegt in der Luft. Oregano, Rosmarin, Salbei, Lavendel und viele andere Kräuter und Gräser verströmen betörende Aromen. Zypressen mit erdigen, holzigen und balsamischen Untertönen runden die Duftkomposition ab.
Und diese Mischung von Sand, Dünen und dann langsam näherndes Meerwasser, das war sehr prägend.
Immer höher führt der Weg über die Dünen zum Meer, dessen mächtige Brandung den Strand in salzigen Nebel hüllt. Für den 7-jährigen Robert ist es eine Welt voller berauschender Düfte, in die sich sogar das schwere Parfum einer Spanierin mischt.
Die mich ganz toll fand und die aber immer so ein sehr aufdringliches Parfum trug und mich aber immer umarmen wollte. Und diesen Duft werde ich auch nicht aus der Nase kriegen. So ein sehr typisch, so bergamottiger spanischer Duft.
Düfte endgültig zu vergessen ist kaum möglich. Tief im Gehirn sind sie mitsamt der erlebten Situation in Langzeitarchiven gespeichert. Wenige Aromamoleküle reichen und schon werden die mit dem Duft verbundenen Erinnerungen wieder lebendig. Unvergessen der französische Schriftsteller Marcel Proust. In seinem Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit beschreibt er längst verloren geglaubte Kindheitserinnerungen, die durch den Geruch frisch gebackener Madeleines in allen Details wieder auftauchen. Während des Atmens strömen zunächst Duftmoleküle an den etwa 30 Millionen Riechzellen entlang, die sich im oberen Bereich der Nase befinden.
Diese Riechzellen, die sind nun in der Lage, diese Duftmoleküle zu erkennen, einzelne, mit denen zu kommunizieren, interagieren und aus dieser chemischen Information einen elektrischen Strompuls zu machen.
Der dann über Nervenfasern ins Riechen geleitet wird, so Professor Hans Hatt vom Lehrstuhl für Zellphysiologie der Ruhr-Universität Bochum. Gleichgültig, ob fauliges Fleisch, Weihrauch oder der Duft von Hermès en Jardin sur les Toits, das Riechzentrum analysiert alle Duftmoleküle und leitet die Informationen über zwei Nervenstränge innerhalb des Gehirns weiter.
Der eine zieht sozusagen in das Gedächtnis- und Erinnerungszentrum des Menschen, Hippocampus genannt. Der andere dicke Kabelstrang leitet die Information direkt in das limbische System. Das ist das Emotionszentrum, Gefühlszentrum, aber auch für Triebe, also Hunger, Sex. Und deswegen werden alle diese Dinge, Emotionen, Triebe, aber auch eben Erinnerung und Gedächtnis, so direkt und unmittelbar von Düften beeinflusst und betroffen.
Weil die Informationen im Gefühlszentrum gespeichert werden, erinnern sich Menschen in Echtzeit an weit zurückliegende Situationen, sobald für sie wichtige Aromen in die Nase steigen.
Das Riechen ist deswegen ein ganz besonderer Sinn, weil es eigentlich unsere erste Kommunikationsform mit der Umgebung war. Und es ist tatsächlich der älteste Sinn.
Professorin Andrea Büttner, geschäftsführende Leiterin des Fraunhofer Instituts für Verfahrenstechnik und Verpackung und Leiterin des Lehrstuhls Aroma- und Geruchsforschung an der Universität Erlangen-Nürnberg.
Wenn man sich so Einzeller anschaut, so primitivste Lebensformen, dann war ja die allererste Stufe vor allem auch ganz stark der Kommunikation, die Chemokommunikation. Also über chemische Substanzen Informationen austauschen. Und das hat sich gar nicht so sehr geändert und ist auch heute noch extrem relevant. Wir merken es nur nicht so sehr bewusst, weil es so wichtig ist, dass es eigentlich immer unterschwellig mitläuft.
Und Professorin Ilona Kreu, Leiterin des Lehrstuhls für klinische Psychologie an der Universität Jena, fügt hinzu:
Was uns Körpergerüche beispielsweise sagen, ist, ob eine andere Person krank ist oder nicht krank ist. Der Körpergeruch erzählt uns etwas über die Ernährung. Er erzählt uns etwas über die körperliche Fitness des anderen. Er erzählt uns etwas so über die genetische Passung zwischen mir und jemandem anderen und sogar über die Emotionalität.
Lala. Lala, 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 lala.
Babys riechen ihre Mütter, umgekehrt riechen Mütter ihre Babys. Dabei geht es nicht nur um die Zugehörigkeit. Dies ist mein Kind, dies ist meine Mutter. Es geht auch um Gefühle. Glückliche Mütter und Väter riechen anders als unglückliche. Für Babys gilt das Gleiche. Leiden sie, verändert sich ihr Geruch. Ein Forscherteam aus den Niederlanden, der Türkei und aus Portugal hat dazu eine Studie durchgeführt und herausgefunden, dass Menschen tatsächlich den emotionalen Zustand anderer Personen riechen können. Ausschlaggebend sind dabei vermutlich Abbauprodukte von Adrenalin. Ein Phänomen, das sich auch in anderen Lebensbereichen beobachten lässt. eine Bar irgendwo in Deutschland, zwei Menschen lernen sich kennen. Irgendetwas ist anders als sonst. Leichtes Kribbeln im Bauch, Unsicherheit steigt auf, vorsichtige Blicke, achten auf die Stimme des Gegenübers, auf seine oder ihre Kleidung, wie riecht er oder sie.
Wir können jetzt aus einem Geruch nicht sagen, es handelt sich um eine Frau, die gerade während der Zeit des Eisprunges ist, ja, und eine positive Emotion hat oder so etwas, sondern der Geruch transportiert uns dieses, es gefällt mir oder es gefällt mir nicht, als Gesamteindruck. Das klingt erstmal relativ einzigartig, letzten Endes ist das bei Gesichtern aber ganz ähnlich.
Bei Dating-Apps wie Parship, Elite-Partner oder LoveScout24 entscheiden Nutzer zwischen gefällt mir oder gefällt mir nicht innerhalb von 0,1 Sekunde. Nachzulesen in dem Buch It's a Match der Psychologin Pia Karbitsch. Allerdings haben Online-Datings ein großes Manko. Es fehlt als Auswahlkriterium der Geruch der möglicherweise großen Liebe oder der Partnerin des Partners für ein One-Night-Stand. Warum aber spielen Gerüche beim Kennenlernen überhaupt eine Rolle? Weil sie Auskunft geben, ob ein Paar wahrscheinlich gesunde Nachkommen zeugt. Attraktiv wird ein Geruch des Gegenübers dann empfunden, wenn die Genmuster beider Partner möglichst unterschiedlich sind. Unattraktiv, wenn sich ihre Genmuster ähneln. Ähnliche Genmuster haben den Nachteil, dass gemeinsame Kinder wahrscheinlich eine medizinisch geringere Fitness haben. Diese Theorie ist im Grundsatz zwar richtig, wirft aber trotzdem noch viele Fragen auf, sagt Andrea Büttner.
Oft wurden bei solchen Studien gar nicht mal die chemischen Signaturen wirklich untersucht, die für den Geruch ausschlaggebend sind, sondern nur ein paar charakteristische Substanzen, die leicht messbar waren, die aber eigentlich nicht direkt Aufschluss über den Körpergeruch geben. Und da ist man gerade erst dabei, noch diese Körpersignaturen zu entschlüsseln. Und erst wenn wir da die Datenbasis haben, was so die verschiedenen Geruchsprofile ausmachen kann, erst dann können wir eigentlich noch tiefer bohren.
Für Paare im Flirtmodus spielt das keine Rolle. Sie entscheiden sich nach der Regel, ich mag den Geruch meines Gegenübers oder ich mag ihn nicht. Selbst im experimentellen Blind Date mit anonym verschwitzten T-Shirts funktioniert das, so Ilona Kreu.
Und dann lassen wir die Frauen T-Shirts raten, also bewerten, von Männern, die ganz, ganz ähnliche genetische Kodierungen haben. Dann sagen uns die Frauen typischerweise, der Körpergeruch gefällt mir nicht. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Heuristik, die man generell anwenden kann. Wenn ich also den Körpergeruch von jemandem anderen als unattraktiv wahrnehme, dann ist das erstmal ein Zeichen dafür, dass da irgendwas ist, entweder genetisch oder es liegt an der Fitness. Und da kommen wir auch schwer drüber.
Mit Macht schaltet sich in solchen Fällen das behaviorale Immunsystem ein und lässt die weniger gut riechende Frau oder den weniger gut riechenden Mann schon mal als durch und durch ekelhaft erscheinen.
Und wenn wir diese Ekelemotion in uns haben, dann ist es unglaublich schwierig, da drüber zu gehen und zu sagen, ja gut, aber jetzt gucke ich trotzdem mal, wie denn das wäre, die Person zu küssen oder noch weiter zu gehen.
Die Entscheidung, ob etwas gut oder ekelig riecht, hängt nicht nur von den jeweiligen Aromen ab. Es gibt keine Geruchsskala von extrem gut riechend bis extrem stinkend. Sieht man mal vom süßlich beißenden Geruch verwesener Leichen ab, den weltweit alle Menschen ablehnen, kann alles gut oder schlecht riechen. Natürlich gibt es Geruchsnoten mit einem breiten, positiven Konsens. Obst und Gemüse, frisches Heu, Harz, Wälder, Leder, Blumen, Jasmin, Weihrauch und so weiter. Aber selbst diese Aromen verlieren mit steigender Konzentration ihre Attraktivität. Daneben gibt es aber eine Grauzone voller Gerüche, häufig aus dem Bereich der Sexualität, die der eine innig liebt, die andere aber vehement ablehnt. Legendär ist ein Brief Napoleon Bonapartes an seine geliebte Josephine.
Ich komme in 3 Tagen. Nicht mehr waschen.
Sehr schön. Ja, das ist schön. Wir sehen das an Personen, die das Riechvermögen verloren haben. Aufgrund von Erkältungskrankheiten. Das wird bei Covid-Personen sicherlich auch so sein, bloß da sind die Studien noch nicht so gemacht. Und wenn man das Riechvermögen verliert, dann fällt auch bei einigen unserer Patienten die Sexualität ab. Sprich dafür, dass das Riechen wirklich so einen Beitrag hat für die sexuelle Attraktion.
Frauen können besser riechen als Männer, was wahrscheinlich ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten ist. Frauen mussten riechen, ob das Fleisch, die Beeren, die Eier und so weiter noch genießbar waren. Auch heute noch sind Düfte überwiegend Sache von Frauen, inklusive einer Ungereimtheit. Viele nutzen Parfums und maskieren damit ihren Körpergeruch. Warum eigentlich? Ist das nicht ein Täuschungsversuch?
Ich würde es jetzt nicht als Täuschungsversuch bezeichnen, ne? Das könnte man auch bei den Männern und den Deos fragen, sondern vielleicht als einen Versuch, die eigenen Merkmale, die man hat, nochmal gut in Szene zu setzen.
Düfte unterstützen und fördern ohnehin Vorhandenes. Ein Gedanke, der mittlerweile auch in anderen Bereichen Eingang gefunden hat. Die Kölner Firma Scent Communication, übersetzt Duftkommunikation, beschäftigt sich mit dem Marketing von Düften. Wenn es stimmt, dass das Riechen von Düften eine Form der Kommunikation ist und daran zweifelt niemand, dann liegt es auf der Hand, Düfte im großen Stil in der Werbung einzusetzen. Wer jemals ein neues Auto gekauft hat, kennt das Phänomen. Im Wageninneren duftet es nach einem Mix aus Leder, Holz und Werkstatt. Die meisten Männer sind begeistert, Frauen eher nicht. Zufall ist dieser Duft keinesfalls. Autokonzerne investieren viel Geld, um die richtige Duftnote ins Auto zu bekommen. Solche Gerüche kreiert Robert Müller-Grünow, Geschäftsführer von Scent Communication, wobei er nicht nur Autos im Blick hat, sondern auch Reisebüros und Hotelketten, Verwaltungen und Banken.
Duft ist ja im Grunde ein Gestaltungsmittel wie jedes andere auch, also wie audiovisuelle Medien, wie Architektur, Farben, Licht, ja, das sie bewusst setzen auch. Und was wir machen ist, wir versuchen über Düfte das zu vervollständigen, was über audiovisuelle Medien als selbstverständlich schon da ist.
Wie der Duft konkret riecht, hängt von der Funktion des Raumes bzw. des Gebäudes ab. Reisebüros duften anders als Hotelketten, die wiederum anders als Verwaltungen. Und es hängt von den Werten ab, die Düfte unterstützen sollen.
Ganz banal, wenn wir sowas wie Transparenz übersetzen wollen als Markenwert, dann könnte es zum Beispiel hinkommen, dass wir Düfte nehmen, die sowas wie auch transparent riechen. Also denken Sie an Luftnoten, so ozonige, frische Luftnoten, Wassernoten, wie Sie am Meer oder auch oben auf dem Berg riechen. Sowas vermittelt dann zum Beispiel eine Idee von Transparenz.
Klingt kompliziert, ist es mittlerweile aber nicht wirklich. Die Duftindustrie kann fast alle Probleme bewältigen. Fast alle. Es gibt zwei Punkte, da steht die Branche aktuell vor großen Herausforderungen. Dieses typische Geräusch wird es auch in Zukunft geben, den typischen Geruch im Auto nach Leder, Holz und Werkstatt, aber möglicherweise nicht mehr. E-Autos erobern den Markt und die duften anders, weil eben Verbrenner anders riechen als Elektromotoren. Die Branche steht aber noch vor einer weiteren, weitaus größeren Herausforderung. Können Düfte digitalisiert werden?
Also Digitalisierung von Düften ist ja das, was eigentlich so ein Thema, mit dem wir uns seit 25 Jahren beschäftigen, geht noch nicht. Wir hoffen, dass es irgendwann mal möglich ist. Aber noch braucht man das Molekül in der Nase und das lässt sich über Internet noch nicht übertragen. Wir sind schon dabei, Geräte zu miniaturisieren, dass man zumindest in der Lage ist, 10, 20, 30 oder x Düfte gespeichert, interaktiv ausbringen zu lassen, gesteuert über Websites, über Informationen, die man online bekommt. Das geht, ja, das kriegen wir schon hin, aber man muss den Duft immer noch lokal gespeichert haben.
Visionen einer Branche, die die Welt auf Knopfdruck mit angenehmen Düften beglücken möchte, Dating-Apps würden eine Revolution erleben. Ob die Visionen jemals in Erfüllung gehen, weiß niemand. Eines aber weiß Robert Müller-Grünow genau. Sein Urerlebnis, seinen Einstieg in die fantastische Welt der Düfte, damals als 7-Jähriger an der Playa de Oyambre in Nordspanien, mit den betörenden Aromen von Pinien und Zypressen, Kräutern und Gräsern, Sand und Meer, hat er für immer gespeichert.
Ja, das war wirklich einer der schönsten Düfte, die mir bis heute immer präsent bleiben. Mit das Schönste, was ich jemals erlebt habe.
Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die Musik heute spielte das Ensemble Julian und Roman Wasserfuhr. Die Platte heißt Mosaic. Am Mikrofon war Matthias Henjes und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.